Wunderschönen guten Morgen, ich bin der Manu, ihr hört Insert Moin, den täglichsten Spiele-Podcast der Welt. Heute ist Samstag und deswegen gibt's heute eine Folge Le-News zur Kalenderwoche 2, die erste Le-News-Folge des neuen Jahres 2018. Und auch wenn der Januar ein bisschen langsamer ist, was Spiele-Releases angeht, gibt's genügend zu besprechen. Wir versuchen hier bei Le-News die News der Woche, zwei, drei wichtige Meldungen einzuordnen und zu besprechen. Und dabei beschränken wir uns auf Themen, die auch ein bisschen eine Meta-Ebene haben. Also wir werden jetzt nicht über neue Spieleankündigungen wie Dark Souls für die Switch oder sowas sprechen. Da gibt es einfach wenig zu berichten, sondern schauen auch ein bisschen über den Tellerrand hinaus in den Bereich E-Sport, Lootbox-Thematik, Politik und so weiter. Und dazu habe ich mir wie immer, wie letztes Jahr auch, meinen Lieblings-News-Partner eingeladen, den Robin Knutschfleck Kotscharek. Guten Morgen.
Wunderschönen guten Morgen, lieber Manuel.
Du bist der Robin. Du stellst dich am besten für die ganzen neuen Patreons, die neu dazugekommen sind dieses Jahr, vielleicht nochmal mit zwei, drei Sätzen kurz vor, was du sonst so machst, wenn du nicht mit mir Samstagmorgen verbringst.
Was ja eigentlich fast jeder Samstagmorgen ist, wenn man ganz genau ist. Genau, ich bin Robin. Ich arbeite im wunderschönen Süden von Deutschland, in München. Ich habe früher mal Game Design studiert, habe dann eine Spielefirma gegründet und wir haben mit dem auch ein wahnsinnig erfolgreiches Spiel gemacht namens Shift Happens. Das ist rausgekommen für PlayStation, Xbox, wird gerade noch weiterentwickelt für eine Plattform, auf der auch Dark Souls bald rauskommt. Also eine der Plattformen, ich weiß ja nicht, welche das dann genau ist. Und ich habe dann die Seiten so ein bisschen gewechselt und arbeite jetzt fürs Werk 1 in München und wir befeuern da die Dachmarke Games Bavaria. Das heißt, wir machen Veranstaltungen zum Thema Games und ich bin auch so ein bisschen das Bindeglied zwischen Politik und Wirtschaft. Das heißt, ich werde bezahlt von der Politik, damit die wissen, was in der Wirtschaft abgeht und dass wir so ein bisschen Unterstützung für Initiativen aus der Wirtschaft leisten. Deswegen veranstalte ich ganz viele Sachen in München und ich darf jetzt auch zu Ludisches fahren und lauter solche Geschichten. Und im Zuge dessen bin ich noch wahnsinnig in dem Thema drin, habe so ein bisschen einen Entwickler-Background und versuche das auch hier in diesen Folgen mal so ein bisschen mit einfließen zu lassen.
Genau, so wie wir es letztes Jahr auch gemacht haben. Und wir bleiben auch beim Thema Politik bei der ersten Meldung. Ein Kuriosum diese Woche. Ich habe witzigerweise den Podcast mit den Predictions von Kotaku gehört. Kotaku Splitscreen, ein Podcast, und die haben sich zum Jahresende, setzen die sich dann immer zusammen, machen nicht nur den Rückblick, sondern eben auch so eine kleine Prediction-Vorschau und wetten quasi. Also Jason Schreier und Kirk Hamilton geben dann einfach so, ich vermute, dass nächstes Jahr das und das passiert. Und am Ende des Jahres schauen sie sich dann an, wer gewonnen hat, und der Gewinner muss dem anderen ein Steak spendieren, ja, zum Essen einladen. Und jetzt waren sie, Kirk Hamilton hat gesagt, seit letztes Jahr war einer seiner Predictions, dass Trump in einen Videospiele-Skandal verwickelt werden wird. War einfach so eine bold Prediction. Und just im Januar könnte es schon sein, könnte es schon eigentlich erfüllt sein, diese Vorausschau. Es gab nämlich diese Woche diese Meldung: Trump mistakenly said US sold Norway planes that only exist in Call of Duty. Übersetzt, Trump war beim Staatsbesuch, beziehungsweise er hat die Norweger eingeladen zu sich nach Washington und hat mit denen gesprochen und hat dort ein Statement preisgegeben oder verkündet, wie man da so sagt. Also er hat in einer offiziellen Rede gesagt, dass die USA Norwegen Flugzeuge verkauft hat. Soweit ja nicht überraschend, das ist auch tatsächlich, hat auch stattgefunden, aber er hat dann Flugzeuge genannt, die nur in Call of Duty existieren. Das ist so absurd. Die F-35, die er angeblich die USA verkauft hat.
Die F-52.
Entschuldigung, genau. Die F-52 ist eine fiktionale Kriegsmaschine, die wirklich nur in Call of Duty existiert. Und ich frage mich bis heute, es ist jetzt auch noch nicht geklärt, aber Robin, vielleicht kannst du mir das beantworten. Spielt Trump etwa Call of Duty oder was ist da passiert? Wie kommt der auf sowas? Ein eines Videospiels zu erwähnen.
Ja, also um Gottes Willen. Also abgesehen davon, dass es ein Mensch ist, den ich noch nicht mal irgendwie zum Klassensprecher machen würde, ist halt echt. Also er hat wohl, das habe ich jetzt nachgeschaut, er hat wohl die Zahlen vermischt. Er ist ja auch, wir wissen ja, rhetorisch jetzt, sagen wir mal, tendenziell mittelbegabt und ist da ein Zahlendreher unterlaufen.
Ja, like really smart.
Ja, very stable. Naja, es ging um 52 F-35 Maschinen und daraus hat er dann die F-52 Maschine gemacht, die dort verkauft wurden.
Ah, aber er hat dann beides genannt, eben beide F-52 und F-35.
Ja, genau. Wenn er einen Fehler macht, die ownt er dann auch richtig. Also das ist, das ist so ein bisschen wie unser guter Ede hier, der auch gerne mal irgendwelche Zahlendreher in seinen Reden drin gehabt, der liebe Herr Edmund Stoiber, den ich wirklich schmerzlich vermisse, wenn es um solche Reden geht. Nur, dass er die dann halt auch so durchzieht. Also jeder andere, der sagt, ah nee, ich war wahrscheinlich ein Fehler, da bleibt er dann dabei. Also ja, dementsprechend, ich bin mal gespannt, was die Preise dafür waren, ob die ähnlich fantasievoll wie die Namen für die Flugzeuge waren, aber wir werden es wahrscheinlich nie rausfinden.
Sehr schön. Aber solange er nicht irgendwie sagt, er hat noch die BFG aus Doom verkauft, mache ich mir weiterhin keine Sorgen.
Oh Gott.
Aber Big Fucking Guns würde auch zu seinem Sprachduktus passen. Gut, absolut. Dann hat sich das ja quasi schon geklärt mit den 52 Planes, die verkauft wurden. Aber trotzdem eine sehr amüsante Meldung zum Einstieg. Weniger amüsant, aber auch sehr politisch. Das Swatting, über das wir hier, glaube ich, auch schon mal gesprochen haben, in den News, hat seinen ersten Todesfall leider bekommen. Der letzte Fall, ich glaube im Dezember hat er stattgefunden, hat wieder während eines Streams jemand die Einsatztruppe, also die SWAT, das nennt sich ja dann Swatting, an eine Adresse bestellt eines Streamers, und diese SWAT-Einheit hat dann die Adresse verwechselt und hat bei diesem Übergriff, bei der sie ja dachte, dass dort ein Attentäter oder jemand, ein bewaffneter Mensch eben jemanden bedroht, hat den tatsächlich auch erschossen, obwohl er völlig unbewaffnet war. Also der erste Todesfall ist da leider passiert. Wundert mich eher, dass es nicht schon früher passiert ist, weil weiß man ja auch die Statistik, wenn man sich die anschaut, es sind fast 1000 Menschen, die jedes Jahr in den USA von Polizeikräften erschossen werden. Eine unglaubliche Zahl, und jetzt eben auch im Videospielkontext, weil es durch einen Stream passiert ist.
Ja, und vor allem in dem Fall ist es ja auch noch, also das ist ein wirklich, also eine sehr tragische Geschichte. Vor allem, da haben sich zwei wohl gestritten nach einem Call of Duty Match, wenn ich das richtig verstanden habe, und der eine hat dem anderen gesagt, du traust dich doch eh nicht, hier irgendwas zu machen, und hat ihm eine falsche Adresse gegeben. Also der hat einfach irgendeine Adresse rausgesucht, hat die dem gegeben, und der hat das SWAT-Team dahin geschickt, hat denen gesagt, ja, da gab es einen Familienstreit und er hält jetzt die Frau und die Tochter, hält der Geisel, hat das Haus irgendwie in Benzin getränkt, und wenn die kommen, dann wird er alle töten. Ja. Und der ist halt zu irgendeinem Haus gefahren, wo niemand irgendwas wusste. Der öffnet die Tür und wird halt direkt erschossen.
Ja.
Da gibt's wirklich
Andrew Finch wurde erschossen, und der hatte damit nicht mal was zu tun. Das war einfach nur eine zufällige Adresse. Das ist doppelt tragisch in diesem Kontext, ja.
Ja, also das ist wirklich, und ich glaube, man kann sich da auch nicht, also das Schlimme ist, dass es was ist, wogegen man sich überhaupt nicht schützen kann. Und das ist auch was die Polizei dort zu einem gewissen Grad mit zu verantworten hat. Also der Beamte, der Polizist, der den Mann erschossen hat, der ist jetzt auch, der ist auch unter Untersuchung, weil letztendlich hat er auch nichts gemacht. Also es war keine Gefahrensituation, aber natürlich, wenn ich im Hintergrund diese Meldung habe von wegen, der ist bewaffnet und hält seine Frau und Kind als Geisel und so eine Gefahrensituation, dann ist das natürlich was, wo man halt sehr angespannt reingeht. Das hat halt natürlich auch so politisch so ein bisschen das Problem. In den USA ist die Polizei fast schon militärisch ausgerüstet. Also die kaufen auch viel altes Militärequipment und dürfen es kaufen. Das sind Sachen, die bei uns auch überhaupt nicht gehen. Und die sind da wirklich die kommen da in einem Aufzug, dass es wirklich kriegsähnliche Zustände hat. Also es ist wirklich ziemlich grausam. Da gibt es auch eine ganz gute Dokumentation, habe ich auf Netflix gesehen, wo es da auch drum ging, was die, ich habe den Namen leider vergessen, wo die erzählen, ja, wie die Polizei, unter welchem Druck die auch teilweise sind, weil die müssen halt irgendwie innerhalb von Minuten irgendwie antworten und vor Ort sein, und dementsprechend sind die ausgerüstet, weil ja auch die Leute selber, du kannst ja inzwischen davon ausgehen, dass da jeder Zweite irgendwie eine halbautomatische Waffe unterm Kopfkissen hat, und dementsprechend ausgerüstet kommen die ja hin, um auf sowas zu antworten. Also das,
klar,
Ist schon eine ziemlich hässliche Situation und das Swatting wird auch nicht wahnsinnig viel weniger. Und in dem Fall ist es sogar so, der Mann, der jetzt verhaftet wurde, also der, der diesen Swat, das Swatting ausgelöst hat, der hat das Gleiche schon mal getan und zwar in Kanada. Also das heißt, derzeit läuft sogar ein Auslieferungsverfahren in Kanada, weil er dort ein genau das Gleiche eigentlich gemacht hat. In dem Fall hat er eine Frau geswattet, die auch irgendwie online was gegen ihn gesagt hat oder wegen ihrer Persönlichkeit. Das habe ich noch nicht genau nachgelesen, aber das heißt, da läuft in Calgary, läuft auch irgendwie derzeit ein Verfahren gegen ihn.
Ja, das ist nämlich auch das Problem an diesem Swatting, dass man, wie willst denn du darauf reagieren, wenn du erstmal solche Anrufe nicht ernst nimmst als Polizei, dann kann es ja sein, dass das tatsächlich ein echtes geschehen ist und dann bist du ja auch in der Verantwortung, wenn du sagst, du hast nicht schnell genug reagiert, weil du erst überprüft hast, ob das ein Fake-Anruf ist, dann kann es ja auch sein, dass diese Hostage-Situation eskaliert und Unschuldige dabei sterben, weil du als Einsatzkraft nicht schnell genug dort warst. Andererseits ist es aber auch extrem schwer, diese SWAT-Anrufe im Nachhinein noch nachzuverfolgen, wenn es dann eben sich rausstellt, es war ein Swatting und kein echter Notruf. Das kann ja von überall herkommen, also aus irgendeinem Stream-Zuschauer der Welt von irgendwo auf der Welt anruft und Bescheid sagt oder eine anonymisierte E-Mail schreibt oder was auch immer. Also dieses Prozedere dann noch nachzuverfolgen, wer das war, ist in so einer Notanrufsituation ja natürlich auch nicht so einfach. Also es ist wirklich ein schwieriges Thema und ich bin da auch völlig ratlos, wie man das in den Griff bekommt, weil durch diese Situation, dass da jetzt wirklich auch was passiert und dass halt dieser Live-Charakter dann da auch dabei ist. Also der Reiz für die Swatter liegt ja auch darin, den Streamer dann dabei zuzuschauen, wie sie dann wirklich geswattet werden. Da gibt's ja dann auch Videos, wo man eben sieht, jemand spielt einfach Overwatch und im Hintergrund kommt ein Einsatzkommando rein und hält den unter Waffengewalt quasi am Boden, weil sie ja nicht wissen, ob er jetzt wirklich was eine Gefahr darstellt oder nicht. Also extrem schwierig und durch diesen ganzen Live-Charakter und durch diese, ja, im Endeffekt durch die Globalisierung, dass wir halt alle weltweit da zuschauen und aktiv teilhaben können, natürlich auch ein Thema, was, glaube ich, nicht so weggehen wird so schnell, leider. Auch wenn es jetzt Todesfälle gibt, glaube ich nicht, dass das jetzt so ein abschreckendes Beispiel ist und sehr, sehr traurig natürlich auch für die Familie, die da überhaupt nichts mit zu tun hatte. Den Tyler Barris haben sie jetzt aber wenigstens auch schon angeklagt und verhaftet. Also der Anrufer, der diesen SWAT-Call jetzt ausgelöst hat, ist wirklich auch in Untersuchungshaft und wird wegen Totschlag vor Gericht gestellt und hat eine, ja, also muss wahrscheinlich damit rechnen, mehrere Jahre ins Gefängnis zu kommen und eine sehr starke, schmerzliche Geldstrafe auch zahlen zu müssen. Ist gut, ja. Richtig so.
Ja, also in dem Fall haben sie ihn halt dann auch tatsächlich erwischt. Ich bin mir nicht sicher, wie sehr die Strafverfolgung ist bei denen, wenn in Anführungszeichen nichts passiert. Aber ich meine, der psychische Schaden, wenn dir die Tür eingetreten wird und irgendwelche Leute, die dann die Kanone an den Kopf halten, ist natürlich enorm. Ich glaube, das ist was viele Leute auch überhaupt nicht als Schaden in dem Sinne irgendwie sehen oder als gar nicht so schlimm, weil was soll schon passieren, so ungefähr. Und der hat sich auch online gerechtfertigt, dass er ja nicht den Abzug irgendwie gedrückt hätte und bla bla bla. Also
das ist schon lächerlich, ja eben. Aber wie du gesagt hast, für die Polizei auch eine schwierige Situation, weil halt in den USA jeder bewaffnet sein darf. Aus unserer europäischen Sicht, wenn jetzt hier irgendwie das SWAT-Kommando reinrennt, hätte ich ehrlich gesagt gar nicht so große Angst, weil ich würde meine Hände hochstrecken und die wüssten ja, okay, keine Ahnung. Also ich hätte jetzt in Deutschland oder in Europa nicht so das Gefühl, dass ich jetzt gleich erschossen werde, aber in den USA werden Leute auch bei Polizeikontrollen erschossen, die im Auto im Handschuhfach nur nach dem Ausweis suchen, wo dann der Triggerfinger des Polizisten halt einfach der so nervös und so angespannt ist, weil eben halt auch viele Polizisten erschossen werden in solchen Situationen. Das ist halt eine ganz andere Ausgangslage auch in diesem Land durch die Waffengesetze. Also von daher darf man das auch nicht aus unserer europäischen Sicht nur sehen und der Polizei da komplett die Schuld geben, obwohl die natürlich da auch echt Handlungsbedarf hat, die USA-Polizei, weil einfach die Todesrate ist so enorm hoch, das geht einfach nicht. Also diese Waffengesetze müssen sich dringend ändern, aber das ist ein großes Thema, was, glaube ich, jetzt in Bezug auf die erste News unter Trump auch nicht so schnell reformiert werden wird.
Nee, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit nicht. Vor allem ist er auch sehr in deren Kultur irgendwie mit verankert. Und
wird leider nicht der letzte Swatting-Tode bleiben, leider.
So sehe ich es. Wahrscheinlich nicht. Und ich glaube, es ist auch so ein bisschen dieses Problem von jetzt ist auch diese Menge da. Also es ist jetzt nicht irgendwie so, als wäre das irgendwas, was du irgendwie relativ schnell loswerden kannst oder so. Ich meine, die haben ja, glaube ich, inzwischen läuft ja noch nicht mal irgendwie dieses Verfahren gegen diese Bump-Stocks oder sowas, die halbautomatische Waffen zu Waffen quasi konvertieren, die mehr oder minder genau die gleiche Feuerrate haben wie eine automatische Waffe, die aber tatsächlich verboten sind. Und aber selbst da kommen die kein Stück weiter. Also das ist ziemlich, es ist schon erschreckend, wie sehr das Verfahren oder dieses der Willen fehlt, da wirklich was zu machen. Da wird sich wahrscheinlich in absehbarer Zeit nichts ändern. Das ist sehr traurig, weil da wirklich, ja, das kostet Menschenleben und
Und wie du gesagt hast, man kann sich halt auch nicht davor schützen. Also das Problem seit Gamergate, das haben die zwei Kotaku in dem Podcast eben auch kurz erwähnt, dass sie selber auch schon gedoxt wurden. Als Kotaku-Redakteure waren sie natürlich sehr im Mittelpunkt auch in dieser Gamergate-Debatte und wurden dann auch eben ihre Privatadressen veröffentlicht. Und in dem Moment waren sie natürlich auch potenzielle Ziele für Swatting-Angriffe, dass irgendeiner sagt, ey, was soll denn das für ein Social Justice Warrior Drecksartikel sein? Ich schicke den mal ein SWAT-Kommando um die Ecke. Und so schnell guckst du gar nicht, steht die auf einmal vor deiner Tür, diese SWAT-Gruppe, und du hast unter Umständen Todesangst. Also allein auch die psychischen Schäden, auch wenn nichts passiert, wie du schon gesagt hast, du hast in diesem Moment wirklich einfach dieses Bedrohungsgefühl da, weil du dir ja wirklich wie ein Schwerverbrecher vorkommst, wenn da 8 Leute mit der Waffe auf dich zeigen oder so. Ja. Das darf man echt nicht unterschätzen. Und wenn du dann noch Kinder im Haus hast, die das mitkriegen, wie der Vater oder die Mutter irgendwie abgeführt wird, am Boden gefesselt wird und so weiter, bis dann die Situation geklärt ist, das sind langjährige psychische Schäden, die da entstehen, auf jeden Fall.
Ja, und also ich meine, die da entstehen auch wahnsinnig viel Kosten und was weiß ich was. Also es ist noch nicht mal so, als wäre das irgendwie weiß ich nicht. Also es ist kein dummer Jungenstreich. Das ist wirklich
absolut kein Kavaliersdelikt, weil das habe ich nämlich auch gelesen, es sterben nämlich auch Leute dadurch, passiv sozusagen, dass die SWAT-Gruppe halt nicht auf einen echten Einsatz kann. Das ist ja wie, wenn du jetzt hier die Feuerwehr aus Spaß in Anführungszeichen bestellst und woanders brennst, dann kann sie halt dort nicht löschen. Und genauso ist es mit den SWAT-Einsatzkommandos auch. Die haben natürlich nur eine begrenzte Menge an Leuten, die dazu für so Notsituationen zur Verfügung stehen. Und das darf man auch echt nicht vergessen in dieser Situation, dass sie dann halt eine Stunde irgendwie unterwegs und beschäftigt sind und in der Zeit keine echten Notrufe annehmen können.
Ja, oder dass sie dann auch irgendwann, also es ist die Gefahr der in Anführungszeichen Abstumpfung, also diese Situation einzuschätzen vor Ort ist für die halt auch nicht einfach. Die können ja nicht anrufen und sagen, hey, stimmt das? Oder weiß nicht, also vielleicht sollten sie das mal machen, aber das ist, in der Situation geht es halt wirklich irgendwie um Sekunden und dementsprechend sind die Leute halt da angespannt. Ja, Amerika.
Gut, keine Überleitung aufgrund der Ernsthaftigkeit des Themas zum nächsten Thema. Wir gehen einfach zum nächsten Thema. Es geht um E-Sport, ein aber auch trauriges Thema, nämlich die Overwatch League ist gestartet, was ja erstmal positiv ist. Also Overwatch ein riesiges Thema und die offizielle Overwatch League hat diese Woche gestartet mit mehreren offiziellen Teams, wird ganz groß aufgebauscht, riesiges Entertainment drumherum, Programm auch und so weiter und richtig Kohle wird da reingepumpt. Und da gab es diese Woche eine Kontroverse und auch eine Diskussion, die finde ich auch echt nicht zu klein sein darf, weil keine einzige Frau in dieser Liga, in diesen Teams gedraftet wurde. Also das sind kommerzielle Teams, die sich aus der gesamten Welt sehr viel aus Korea Teams zusammengestellt haben. Also auch zum Beispiel das Team New York nennt sich halt einfach wie so eine Franchise, wie so eine Baseball- oder Football-Mannschaft, die New York Warriors oder sowas in der Art, sind etablierte, will sich als Marke quasi präsentieren, aber es sind jetzt nicht irgendwie nur Locals, die da gedraftet werden. Wie gesagt, die bestehen zum Beispiel komplett aus Koreanern, die halt auch schon in anderen E-Sport-Bereichen irgendwie aktiv als Team gespielt haben und so weiter. Aber es gibt eben mal wieder keine einzige Frau in diesen gesamten Teams. In allen Teams, die jetzt da offiziell bei dieser Liga antreten, ist keine einzige Frau. Und es ist jetzt nicht irgendwie so geteilt wie beim Profifußball oder so, dass man sagt, das ist jetzt eine reine Männerliga oder so, sondern sie dürften Frauen draften und eben casten und in diese Teams reinbringen. Es ist eine gemischte Liga, weil ja auch Overwatch selber ein sehr diverses Spiel ist. Da sind wahnsinnig viele Frauen, das sind Person of Color, das sogar ein Weltraumaffe spielt in diesem Spiel mit, ja. Also Overwatch wird ja dafür auch gelobt, dass es so eine bunte Riege allerlei Couleur, allerlei Menschen. Es gibt ja auch Charaktere, die dann in den Comics als schwul zum Beispiel auftreten und so weiter. Also da ist Blizzard schon sehr weit vorne, was die virtuellen Charaktere angeht. Aber die Liga ist dann wieder komplett männerdominiert und das stimmt mich sehr traurig, weil das ist einfach mehr als Ausreden, habe ich da eigentlich nicht entdecken können, warum es keine Frauen in diese Mannschaften geschafft haben.
Ja, vor allem, es gibt auch wirklich auf dem Pro-Level auch wirklich viele Spielerinnen. Also es ist jetzt nicht so, als könnte man sich da nicht irgendwie da irgendjemanden finden, der nicht irgendwie reinpasst. Die Ausrede, die meisten hatten, war irgendwie, ja, wir hätten gerne Teams, die vorher schon zusammengespielt haben und da sie vorher noch nie in dem Team war, können wir das nicht machen. Wobei diese Teams halt auch irgendwie völlig zusammengewürfelt sind. Ja. Also die sind aus irgendwelchen Ex-Elite-Teams aus Korea rekrutiert worden, irgendwie auch diese Gruppe London Spitfire oder sowas, die haben mit London auch überhaupt nichts zu tun. Es ist einfach nur nett, diesen Namen da irgendwie drin zu haben. Wie du sagst, diese Franchise, Local Franchise-Nummer, die da irgendwie läuft, habe ich auch nicht so 100% verstanden, warum das so ist. Und die haben gemeint, ja, sie hätten gerne irgendwie jemanden, wo die wissen, dass die Teamkommunikation stimmt. Und das haben auch viele andere gesagt, so ja, die Sprachbarriere und bla bla bla, weil die Spielerin, um die es da ging, die auch wirklich eine Pro-Spielerin ist, die kommt aus Korea, große Überraschung. Und da hatten halt irgendwie viele Angst, dass sie dann irgendwie nicht mit ihr irgendwie reden können, weil sie eben wegen der Sprachbarriere.
Also aber die englischsprachigen Teams, wenn das Team sowieso fast nur aus Koreanern besteht, also dann gäbe es diese Sprachbarriere nicht. Also es ist wirklich nur reine Ausreden, meiner Meinung nach.
Ja, und aber alle haben in dem Zuge, und das fand ich eigentlich noch das viel Absurdere, haben gemeint, ja, das ist sie hat sich das auch deutlich härter erarbeitet als die anderen. Also das haben die Teams selber gesagt oder einer von den Organisatoren. Ich meine, sie hat sich das auch ihren Status da auch deutlich härter arbeiten müssen als alle anderen, weil gerade Frauen da irgendwie sehr viel mehr entgegenschwappt als irgendwie den männlichen Mitspielern und irgendwann wird das schon irgendwie so sein, dass die dann auch irgendwie da präsent sind.
Sagen die. Cool.
Also irgendwann dann schon, aber heute nicht. Also ja, aber nein. Und das fand ich schon auch so ein bisschen, ja, okay. Also ein bisschen schwach einfach, dass sich da niemand traut, das zu machen.
Ja, und ich find's auch schwach, dass Blizzard da nicht mal ein Auge drauf geworfen hat und sagt, hey, so nicht. Also, es ist ja immer eine große Diskussion. Wir haben da auf dem Discord auch gesprochen, Frauenquote und so weiter. Ja, ist es gerecht? Ist eine Frauenquote gerecht? Ist es nicht, sollte nicht jeder gleiche Chancen haben und so weiter? Aber das funktioniert halt leider nicht so. Und an so einem Beispiel sieht man halt wieder, warum sowas wie Frauenquote oder eben eine Mindestanzahl von Frauen pro Team als Vorschrift dafür auch Sorge können, dass es halt gerechter und gleichberechtigter zugeht. Auch wenn es im ersten Moment erstmal ungerecht wirkt, wenn man sagt, ja, die Frauen kriegen dann einen Slot extra oder sowas. Es ist aber halt einfach notwendig, um erstmal dieses Gleichgewicht herzustellen. Und dann kann man ja irgendwann diese Quote von mir aus auch wieder ablegen, wenn sich's dann eingependelt hat. Ja, aber das Problem ist ja immer das Henne-Ei-Problem. Wenn jetzt nur Männer E-Sport-Profis in der Overwatch-Liga sind, welche Motivation haben denn jetzt weibliche Spielerinnen, dort auch Profi zu werden? Also das sind jetzt Vorbilder, wenn es jetzt durchstartet, diese Liga, werden diese Spieler, die männlichen, Vorbilder für andere männliche Spieler und Helden und Identifikationsfiguren, die dann sagen, ich möchte das auch erreichen und ich bewerbe mich da und ich möchte jetzt das schaffen und ich möchte auch irgendwann Profi E-Sportler werden. Und diese Identifikationsfiguren, die fehlen jetzt einfach für die weiblichen Spieler, weil sie wirklich wieder merken, wir strengen uns hier an, wir werden dauernd beschuldigt, hier Cheater zu sein. Diese Geguri, diese 17-jährige Starspielerin, die wirklich auf einem absoluten Profi-Level spielt, die musste sich wirklich beweisen, indem sie einen Livestream gemacht hat, wo sie ihre Hände und ihre Maus abfilmt und gleichzeitig eben das Spiel darstellt, um wirklich zu zeigen, hey Leute, ich bin wirklich so gut, ich cheate nicht, weil sie als weibliche Spielerin sofort mit Cheat-Anschuldigungen überhäuft wurde, deutlich mehr und viel mehr als ihre männlichen Kollegen, bei denen das gar keiner hinterfragt hat, ob die überhaupt so gut spielen oder nicht. Und das ist nämlich genau das Problem da an dieser ganzen Geschichte. Wenn man da jetzt nicht von Anfang an dagegen steuert, dann wird es halt wieder so eine männerdominierte Scheiße in Overwatch.
Ja, ich finde es halt schade, weil ich glaube, also ich kann verstehen, dass man zum Beispiel die Quote nicht gut findet. Ich kann das wirklich nachvollziehen, weil du halt dieses, damit schließe ich andere Leute aus oder ich nehme irgendwelche Plätze weg für die Leute, die da bisher irgendwie immer hingekommen sind. Ich kann das wirklich verstehen. Aber auf der anderen Seite, wenn die überhaupt keine Identifikations- oder Figur haben, dann werden sie halt nie irgendwie die Infrastruktur aufbauen, sowas zu machen. Also es wird halt nie jemand irgendwie auch sich auf sowas bewerben, wenn sie nicht sehen, dass es sowas auch gibt. Und ich finde die Idee gar nicht schlecht, irgendwie zu sagen, ja, wie du gerade meintest, so eine Quote, die da irgendwann wieder ausgefadet wird oder sowas. Ich glaube, das sieht man auch irgendwie auf Game-Konferenzen, hat man das auch viel mitgekriegt. Da waren dann viele Frauen, die irgendwie als Thema dann immer hatten, ja, wie es dann irgendwie ist, so eine Frau in der Branche zu sein. Aber mit der Zeit hat sich das so normalisiert, dass da vorne eben irgendjemand Weibliches steht und was erzählt, dass dann andere Leute zu anderen Themen oder andere Frauen zu anderen Themen dann dort auch gesprochen haben. Also manchmal ist diese Quote einfach so eine Art, einmal diese Hürde wegmachen und danach kannst du dem Ganzen irgendwie den freien Lauf lassen. Und ich glaube, es ist wirklich, geht viel irgendwie auch um Identifikation, findet man sich da selbst wieder, ist das was man selber für sich auch irgendwie wahrnimmt, und wenn du dann irgendwie siehst, dass ist irgendwas. Also es sind oft dann das Berührungsängste oder so eine Sachen, die wo man sich das selber nicht zutraut. Also gerade was ich erlebt habe, ist es oft so, dass ich viele Frauen sich da, die sind da zurückhaltender, die sind sehr viel die trauen sich das erstmal nicht zu, aber sobald sie das machen, sobald sie dann da irgendwie dabei sind, dann haben sie das Selbstbewusstsein zu sagen, okay, cool, das ist genau mein Ding, da habe ich Lust drauf. Und ich glaube, das ist so eine der Hürden, die man da irgendwie einfach die man da irgendwie überwinden muss, wo Männer sich grundsätzlich irgendwie selber überschätzen, ist halt irgendwie nicht so die Art und Weise. Und dementsprechend ist es, glaube ich, gut, wenn man Identifikationsfiguren hat. Und dann aber auch eigentlich für jeden anderen auch. Also ich meine, das gilt für jede Minderheit letztendlich. Frauen ist halt etwas einfacher, das irgendwie, sagen wir mal, zu unterscheiden. Aber ich habe keine Ahnung, wie viele Leute in diesem Rooster irgendwie queer sind oder sonst irgendwelche anderen Sachen vertreten, die vielleicht sonst abseits vom Mainstream nicht da sind. Das ist vielleicht dann deutlich schwieriger, aber auch da braucht es einfach irgendwie eine Form von, weiß ich nicht, Galionsfigur oder Normalität, oder es darf auf jeden Fall nicht ein Nachteil für diejenigen sein.
Und die Infrastruktur wird halt jetzt auch nicht geschaffen. Das ist halt das Problem an der Sache. Also auch was die, eine der Ausreden war zum Beispiel, ja, es ist halt schwierig, eine Frau in unser Team zu nehmen, weil zum Beispiel unser Trainingshaus, da wohnen die halt alle, wenn wir irgendwie trainieren auf dem Turnier. Dann wohnen die halt alle wie in so einer Jugendherberge mit mehreren Betten in einem Zimmer, geteiltes Badezimmer und so weiter und so fort. Und deswegen wäre es halt jetzt auch schwierig, da eine Frau mit reinzunehmen. Ja, super. Die bestätigen im gleichen Satz, davor haben sie gesagt, die Frauen haben es schwerer, sich überhaupt diesen Pro-Status zu erarbeiten, auch innerhalb der Overwatch-Community, weil sie immer gleich beschuldigt werden zu cheaten und halt mit sexuellen Angriffen und sexistischen Beleidigungen und so arbeiten müssen. Das heißt, die Motivation ist sowieso schon geringer, da drin zu bleiben und aktiv zu bleiben. Und dann kommt auch noch so eine organisatorische Sache dazu, wie sie sagen, ja, unsere Trainingscenter ist überhaupt nicht darauf ausgelegt, gemischte Teams zu haben. Das macht aber die Sache ja noch schwieriger für die Frauen, die da Bock drauf haben, dahin zu gelangen, weil sie dann nicht nur es schaffen müssen, gegen die Widerstände anzukämpfen und eben sich zu beweisen auf einer fachlichen Ebene und dann eben auch zu zeigen, dass sie spielen können. Und wenn dann jetzt dann dieser Status erreicht ist, was ja bei vielen Frauen auch schon so ist, dann kommt die Hürde dazu, dass ja die Trainingshalle nicht mal, die Trainingseinheit nicht mal darauf ausgelegt ist, das Team überhaupt nicht darauf eingestellt ist, dass da überhaupt eine Frau drin vorkommt. Und sowas wird halt einfach jetzt als Grundstein gelegt, und deswegen glaube ich auch nicht daran, wenn sie jetzt da schon nicht im Vorfeld daran gearbeitet haben, dass es die Möglichkeit überhaupt gibt, dann wird sich das auch nicht einpendeln und regeln von alleine, wenn dann nicht Blizzard aktiv dagegen steuert. Und das ist nämlich mein größter Kritikpunkt, dass halt jetzt nicht zum Start der Liga schon gesagt wird, wir wollen es wenigstens versuchen, weißt du? Wenn dann die sich das alles so entwickelt und die Frauen da nicht Fuß fassen, dann hätte man aber wenigstens im Rückblick sagen können, wir haben zumindest die Grundvoraussetzungen gelegt, dass wir zum Start jedes Team mit ein, zwei Frauen antreten, dass die Trainingseinheiten so gemacht sind, dass da eben auch alle Geschlechter mitspielen können und vielleicht auch Transgender-Leute mitspielen können und so weiter. Also das ist meine größte Kritik, dass halt nicht von Anfang an dieser Grundstein gelegt wird. Und deswegen ist das alles Ausrederei und da wird sich auch nichts mehr tun. Also die Frauen müssen doppelt bis dreifach so hart dafür kämpfen und dann auch noch noch organisatorische Dinge in den Vereinen verändern. Das ist doch völlig absurd. Also völlig absurd. Dass Blizzard das so durchgehen lässt, hätte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, weil sie als Firma ansonsten ja bei solchen Themen sehr offen sind. Und Overwatch ja, selber absolut. Eben auch. Ja.
Das hat mich auch so ein bisschen überrascht, weil die da normalerweise auch ziemlich durchgreifen, beziehungsweise sich da auch wirklich für einsetzen, dass ihre Spiele und ihre Charakter insofern zugänglich sind, als dass da jeder sich in irgendeiner Form wiederfindet. Da fand ich es auch ein bisschen schade. Also finde ich auch richtig, dass man da irgendwie Blizzard irgendwie in die Verpflichtung nimmt. Vor allem, wenn man halt sagt, ja, wir machen das als private Firma und das ist kein Vereinssystem. Wo Vereine in einigen, also ich meine, die haben ja auch gewisse Auflagen, wenn sie irgendwie ein Sportverein sind oder so, wie sie sich aufsetzen, aufstellen und gerade was irgendwie zum Beispiel sowas Dinge wie Gemeinnützigkeit angeht oder so. Und wenn da diese Rolle der Vereinsverwaltung eine private Firma übernimmt, dann finde ich, dann sollte man da doppelt irgendwie hinschauen, dass da alles richtig läuft. Und ja, ich finde es schade, es ist eine vertane Chance, gerade von einer Firma, von der ich eigentlich überzeugt bin, dass sie das besser kann.
Ja, sehr schade. Nun gut, gehen wir weiter zum nächsten Thema. Wir werden das natürlich weiter beobachten, was sich da entwickelt. Vielleicht verändert sich da auch was. Dann werden wir hier bei LeNews auch weiter darüber berichten. PUBG ist in aller Munde. Das Spiel, bei dem 100 Leute über eine Insel abgeworfen werden, ihr kennt es wahrscheinlich alle, und der Letzte, der stehen bleibt oder das letzte Team, bekommt ein Chicken Dinner. Und dieses Spiel ist ja ein Mega-Seller, ein Mega-Erfolg, auf dem PC natürlich vorwiegend. Und darüber reden wir jetzt auch ausführlich, nämlich die Lootbox-Änderungen, die da aufgetaucht sind. Da hat sich einiges getan und nicht unbedingt zum Positiven. Zumindest ist es ein sehr kontroverses Thema diese Woche gewesen, was, wie heißen die Entwickler?
Bluehorn.
Bluehorn jetzt für Pläne hat für PUBG.
Ja, die Einführung der Lootboxen bzw. die Veränderungen sind vor allem super rare Drops, also irgendwelche Dinge, die mit einer 0,01%igen Chance droppen und dann dementsprechend selten sind. Das ist etwas, womit ich mich in letzter Zeit auch viel beschäftigen durfte, gerade auch was diese Drop-Chancen angeht. In dem Sinne ist es schon mal positiv zu sagen, dass sie diese Chancen alle veröffentlicht haben. In China gibt es zum Beispiel ein Gesetz, was Entwickler oder Leute, die diese Mechaniken nutzen, dazu zwingt, es öffentlich zu machen, in welcher Häufigkeit welches Item wo droppt. Das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz. Das Ding ist nur, dass wenig Leute sich da irgendwie wirklich einen Eindruck von machen, wie selten das dann wirklich ist. Also ich meine, 0,01 ist irgendwie 1 aus 10.000 müsste das sein. Und gerade Lootboxen sind auch so etwas in Verruf geraten, dank EA, auch in der öffentlichen Debatte und auch bei uns in Bayern im Landtag wurde das zum Beispiel auch schon diskutiert, da haben die Freien Wähler einen Antrag gestellt, dass sich die USK da drum kümmern hat, wegen der Ähnlichkeit zu Glücksspiel. Und ich finde das eine interessante Sache zu sagen, okay, diese Lootboxen sind Glücksspiel. Ich glaube, es kommt schwer auf die Implementierung von diesen Lootboxen an. Ich würde jetzt nicht so 100% zustimmen und sagen, das ist ein reines Glücksspiel. Sie haben glücksspielartige Elemente, aber das haben Spiele in vielen Fällen. Also ich meine, Lootboxen sind ja nicht einfach nur komplett aus den Spielen losgelöst, sondern manche sind drinnen, so wie zum Beispiel bei PUBG, da sind die Lootboxen ja schon auch wirklich in dem Spiel.
Oder Diablo oder sowas, ja, eben.
Genau, Loot ist ja, also ich meine, nur weil es jetzt in der Kiste ist, ist es,
Und wenn ich mir die dann... Die kommt ja vor allem durch das Kaufen oder Öffnen von Lootboxen mit Geld, mit zusätzlichem Geld. Also das ist ja das, was wir als Lootbox bezeichnen, weil zufälliger Loot, der droppt, das gab es ja schon immer, genau.
Richtig, genau. Und in welcher Form das dann passiert und wie die Leute damit dann umgehen können, das definiert dann auch nochmal irgendwie wahnsinnig viel. Ich glaube, es ist eine Reaktion auf diese ganze Spiel, die haben sich ja, also ich meine, PlayerUnknown Battlegrounds, ich kaufe es mir einmal, oder PUBG, ich kaufe es mir einmal und dann kann ich es immer spielen, aber die Sache ist die, dass an dem Spiel auch noch wahnsinnig viel weiterentwickelt wird, ich habe Serverkosten, ich muss dieses ganze Ding verwalten, ich habe wahrscheinlich einen relativ hohen Supportaufwand, jetzt auch gerade, weil irgendwie China als Region dazugekommen ist, die auch einen sehr, sehr großen Verwaltungsaufwand haben, einfach weil es wahnsinnig viele Spieler sind und weil da auch einige Cheater dabei sind. Und diese Aufrechterhaltung von solchen Spielen kostet einfach wahnsinnig viel Geld. Und diese Lootboxen, vor allem die bezahlten Lootboxen, sind natürlich ein sehr willkommenes Mittel, um solche Spiele zu finanzieren. Klar. Und aus Entwicklersicht kann ich das total nachvollziehen, zu sagen, okay, ja, aber wir leisten hier einen Service und der soll nicht komplett für umsonst sein. Früher gab es dafür Abonnementgebühren, das nehmen die Leute nicht mehr so gerne an, in Zeiten, wo es sowas wie Free-to-Play gibt oder jetzt eben im Fall von PUBG, Pay Once, Play Forever, sind alles unterschiedliche Modelle. Ich kann es nachvollziehen, warum man als Entwickler sagt, ja, aber die Leute, wir müssen das ja irgendwie weiter auch irgendwie finanzieren. Und ich finde, dass jeder eigentlich auch so sein eigenes Recht drauf hat, zu sagen, ich gebe dafür Geld aus, ich gebe dafür kein Geld aus. Aber tatsächlich Sachen irgendwie reinzupacken, die irgendwie mit einer 1 aus 10.000 Chance droppen, ich bin mir nicht sicher, inwiefern das die Qualität von dem Spiel anheben soll. Also,
ja, das, du musst natürlich Anreize schaffen, das verstehe ich aus einer Game-Design-Sicht schon auch, dass du Seltenheitsstufen brauchst, das kenne ich ja aus Magic, dem Sammelkartenspiel auch, da sind die Chancen aber schon relativ hoch, was du dann, um so Rare-Karten zu bekommen. Natürlich willst du die haben und natürlich sind die dann auch ein bisschen mächtiger und genauso ist es ja hier auch. Hier hat es ja nicht mal einen spielerischen Einfluss, das muss man ja den Machern auch positiv anrechnen, dieses sehr seltene Item. Ist, glaube ich, eine karierte Maske, so eine Cloth Mask mit einem Karo-Muster mit 0,01% oder eben so eine Biker-Jacke, so eine schwarze ohne Ärmel. Also kann man schön finden oder auch nicht. Du hast natürlich so ein bisschen so ein Statussymbol damit auch drin und wer das halt viel, viel spielt, der erkennt dann halt vielleicht auch, ah, guck mal, der hat diese Rare-Jacke gedroppt und so weiter. Super, cool. Kann ich akzeptieren. Was ich allerdings schwierig finde, ist, klar sind es lauter kosmetische Sachen und die Diskussion geht noch so ein bisschen drum, ja, manche Sachen sind aber doch auch schon besser Tarnkleidung. Du musst dich ja sehr viel verstecken bei PUBG, das heißt, wenn du irgendwie so einen kompletten Tarnanzug anhast und du legst dich halt irgendwie in bestimmten Maps, es gibt ja nur zwei bisher, dann irgendwie in so ein Gebüsch wirst du halt natürlich mit einem lila Beanie natürlich deutlicher gesehen, als wenn du jetzt halt irgendwie so ein kariertes, tarnmusterfarbenes Jäckchen anhast, ist ja klar. Ja. Aber es nimmt jetzt nicht irgendwie, verbessert nicht irgendwelche Werte oder so. Schwierig finde ich, dass diese Lootboxen, die jetzt Geld kosten, also es gibt diese Biker Crates, die weiterhin kostenlos sind. Es gibt aber eben auch Lootboxen, die heißen Desperado Crate. Die brauchen einen zusätzlichen Schlüssel, der 2,50 Euro kostet. Kennt man so aus Counter-Strike, wo man auch extra quasi zu den Boxen, die man kriegt, nochmal Schlüssel kaufen muss. Und dieses System wird jetzt ja auch eingeführt. Finde ich per se erstmal nicht schlimm, wenn ich weiß, es gibt halt Boxen, die sind halt Premium, da muss ich Geld für zahlen und es gibt halt Boxen, die kann ich so öffnen. Was du aber für Boxen bekommst, das ist auch zufällig ausgelost. Gibt auch so eine Chance von 10%, 10% und 2x40%, welche Box du bekommst. Und das finde ich halt schwierig. Wenn ich das Spiel jetzt gekauft habe und spiele, dann gewinne ich diese Battle Points und kann mir über diese Battle Points dann eben diese Lootboxen kaufen. Und ich will ja dann eine kostenlose Box. Und das kann aber sein, dass ich dann halt eine Desperado Crate bekomme, obwohl ich überhaupt nicht vorhabe, irgendwie zusätzliches Geld auszugeben. Und dann kann ich mit der, obwohl ich meine Punkte, meine erspielten Punkte dafür ausgegeben habe, kann ich die nicht öffnen, außer ich gebe nochmal 2,50 Euro aus. Und das, finde ich, ist schon eine sehr manipulative Art und Weise, dich dazu zu bewegen, diese Keys zu kaufen, weil du quasi schon belohnt wirst, du bekommst schon eine Kiste und wer will denn nicht ein Geschenk, was er bekommt, dann auch öffnen? Also das finde ich halt diese Gefahr zu sagen, hier ist nicht nur ein Angebot, ein optionales, was du nutzen kannst, sondern hey, wir schenken dir hier quasi schon mal diese kostenlosen Boxen. Ah ja, aber die sind nicht ganz kostenlos, du musst noch 2,50 Euro ausgeben für dieses Geschenk. Also das hat sowas von Anfixen im wahrsten Sinne des Wortes, finde ich.
Ja, und es ist ja auch dadurch, dass es zufällig ist, ist es ja das, was diese typische Glücksspielmechanik, die funktioniert vor allem dadurch, dass die Sachen zufällig sind. Also, dass du nicht genau weißt, was irgendwie drin ist und es ist immer so dieser kleine Kick von, wow, jetzt könnte irgendwas total krasses drin sein und es ging ja auch schon viel durch die Runden, zum Beispiel, dass diese Dropchancen angepasst werden. Also, dass du je mehr du spielst, dass du die irgendwie dann dass du dann am Ende doch irgendwie, wenn die merken, dass du quasi diesen Dip hast, wo auf einmal die Frustration einsetzt, dass sie dir dann genau in dem Moment das Zucker geben und zu sagen, hier, schau mal, hat sich ja doch gelohnt. Das ist zum Beispiel was diese Gesetzgebung in China damit auch mehr oder minder ausgehebelt hat, nämlich dadurch müssten die rein theoretisch zumindest Fixed Drop-Chancen sein. Also das heißt, man kann die nicht dynamisch anpassen. Es gibt zum Beispiel auch, ich meine, es ist von Activision Blizzard, da bin ich mir nicht ganz sicher, von wem, müssen wir nochmal raussuchen, können wir da vielleicht die Links packen. Die haben sich was patentieren lassen, und zwar, dass beim Matchmaking die Leute absichtlich mit jemandem gematcht werden, der irgendwelche Vanity-Items hat oder der irgendwelche erkauften Boni hat, um die Leute dann und die denen auch irgendwie omnipräsent zu zeigen, guck mal, der hat dich eigentlich nur erwischt, weil er so viel Geld dafür ausgegeben hat. Und das finde ich dann auch so Sachen, die in meinen Augen, die sind jetzt vielleicht nicht, das ist keine illegale Sache, das ist kein Glücksspiel, aber ich finde das moralisch, ethisch durchaus fragwürdig. Ja, ja. Also die Leute dann irgendwie mit sowas zu coaxen und zu sagen, ja, doch, schau doch mal, und was hier so großartig ist. Und vor allem, weil wir uns gerade, wenn es irgendwie um sowas wie Werbung und verkaufsorientierte Nachrichten oder in irgendeiner Form, weil wir uns da sehr viel Gedanken machen, wann muss sowas gekennzeichnet werden? Hm. Und das ist ja eigentlich in dem Sinne nichts anderes als eine Werbung, damit jemand irgendwas kaufen soll, und ist natürlich nicht gekennzeichnet, weil es innerhalb eines Spiels stattfindet. Also ich glaube, wir haben eigentlich, grundsätzlich haben wir sehr gute Gesetze, die sowas abdecken. Aber gerade wenn es irgendwie um die Durchsetzung, um die Anwendung im virtuellen Raum angeht, dann ist es einfach schwierig. Also ich sage auch nicht, dass es jetzt überall muss jetzt, weiß ich nicht, brauche ich in PUBG brauche ich irgendwelche zivilen Polizisten, die auch irgendwie gucken, dass ihr das an der Lootboxen kriegt. Aber ich glaube, man muss sich schon irgendwelche Formen überlegen, wo entweder die Entwickler sich selbst verpflichten zu sagen, wir halten uns an diese Regeln, und da sage ich jetzt mal, dass sie sich in 99% dieser Sachen an diese Selbstverpflichtungen halten. Ja. Die USK ist ja zum Beispiel auch eine Selbstverpflichtung, also die kommt ja von der Industrie und man hält sich selber an diese Regeln. Ich glaube, dass so Selbstverpflichtungen schon ein ganz guter Schritt sind. Das muss nicht immer der Gesetzgeber sein, sondern in meinen Augen kann man da auch irgendwie als Entwickler sagen, hey, wir haben es gehört, wir glauben, wir möchten uns hier an irgendwelche moralischen Vorstellungen halten. Dementsprechend gehen wir diese Selbstverpflichtungen.
Ist halt schwierig, wenn man über Steam redet, weil die natürlich auch an dieser ganzen Mechanik bei Call of Duty, bei Counter-Strike auch wahnsinnig mitverdienen. Also der große Reichtum von Steam kommt ja vor allem auch durch die Key-Verkäufe bei Counter-Strike und Co. Und natürlich verdienen die ja auch bei den Marktplatz-Sachen fleißig mit. Ja. Und das ist nämlich das weitere Problem, was diese Glücksspielgeschichte angeht. Es hat ja auch immer so diesen Geldreiz. Auch wenn man weiß heutzutage aus psychologischer Sicht, dass diese Slot-Machines, die echten, die in Kneipen und so hängen, da gewinnst du ja Geld, echtes Geld. Deswegen fällt es ja unter das Glücksspielgesetz. Aber das ist ja gar nicht so der größte Anreiz. Aber so als Küchenpsychologe denkt man ja, ja, da kann man Geld gewinnen, deswegen ist das der große Reiz. Und bei einem Videospiel gewinne ich halt bloß irgendwie eine pseudo-virtuelle Lederjacke. Das ist ja kein Geldgewinn, das ist ja nicht das Gleiche. Auch wenn man eben, wie gesagt, inzwischen weiß, dass diese Gewinnmechanik als solche, diese Belohnungssymboliken viel stärker wirken psychologisch als eben der Geldgewinn. Aber diese Geldkomponente kommt halt bei Steam jetzt noch dazu, weil wenn du diese Lederjacke, wenn du dich entscheidest, diese Box für 2,50 zu öffnen und da ist wirklich diese Lederjacke drin, dann ist es halt unter Umständen 300-400 Euro wert, diese Lederjacke. Virtuell natürlich nur ein virtueller Gegenstand, aber du kannst auf dem Steam-Marktplatz ja alles einstellen, was du da aus so einer Lootbox ziehst. Ja. Und da haben jetzt auch einige bei uns schon, mit denen ich gesprochen habe, haben halt schon gesagt, sie haben jetzt irgendwie schon ein paar Items da reingestellt und haben jetzt halt schon quasi die Grundgebühr von PUBG wieder locker mit damit eingenommen. Ja, weil sie 2, 3 Keys geöffnet haben, Boxen. Und dieses Geld, ich weiß nicht, welche Heinis für $500 irgendwie eine Lederjacke kaufen. Ich weiß es nicht. Aber momentan gibt's wohl einfach einen Markt dafür, dass halt irgendwelche reichen Whales, die halt viel Geld in solche Spiele stecken, kein Problem damit haben, zu sagen, ich habe keinen Bock darauf zu warten, ich habe keinen Bock mehr irgendwie 50 Lootkisten zu kaufen, ich kaufe mir halt einfach diese Jacke, weil ich die geil finde. Ja. Und dieser Markt existiert. Das heißt, du hast zusätzlich noch auch dieses Problem, jetzt vielleicht auch aus Elternsicht, wenn dein Kind irgendwie solche Spiele spielt, Overwatch und Co. mit Lootboxen, EA, Battlefront, PUBG, dass du auch noch irgendwie damit hantieren musst quasi, dass die dann irgendwelche für hunderte von Dollar irgendwelche virtuellen Gegenstände kaufen und verkaufen. Also da kommt dieser Geldaspekt ja durchaus dann auch wieder zum Tragen und wieder mit ins Spiel durch Steam. Und deswegen wird sich von Seiten von Steam da, glaube ich, wenig ändern, weil die halt bei jedem Transfer mitverdienen.
Also ich glaube, und ich meine, es ist ja auch letztendlich das gute Recht von den Leuten, dieses Geld auszugeben. Also wenn jemand sagt, ich möchte diese Lederjacke für 400 Ocken kaufen, dann bitte, be my guest. Also keine Ahnung, das kannst du gerne machen.
Lederjacke, genau.
Ich kaufe mir für 400 Euro 2 echte. Also gut, aber also ich kann es verstehen und es ist auch in Ordnung, wenn ich sage, es ist eine eigene mündige Kaufentscheidung.
Ja.
Gerade wenn es dann um Kinder geht, da ist dann auch wieder Stichwort Jugendschutz so, okay, wie kann man das machen? Ich glaube, da sehe ich jetzt zum Beispiel sowas wie PUBG gar nicht mal so schlimm, weil es hat auch eine Altersbeschränkung, ist auf Steam und eigentlich sollten die Kinder in dem Fall keine Kreditkarten haben, um irgendwie Geld da drin ausgeben zu können und so weiter. Ich, bei Mobile Games finde ich, ist das fast, glaube ich, noch fast viel größer. Also gerade was da gerade auch gezielt an Kinder irgendwie verkauft wird, finde ich deutlich fragwürdiger als jetzt irgendwie diese Lootbox-Mechanik. Aber ich glaube auch, dass die, wenn man sagt, ja, diese Sachen haben keinen realen Wert, sondern nur wenn die Geld haben, haben die einen realen Wert für die Leute. Das, ich brauche nur mal gucken, in welche Tränen Leute ausbrechen, wenn ihre Accounts gehackt wurden und alles, was sie hatten, weg ist.
Ja.
Das ist nämlich nicht so, dass es einfach nur irgendwie ein vollkommen imaginärer Wert ist, sondern es ist irgendwas, wo ich irgendwie 300 Stunden Grind reingesetzt habe und wenn das weg ist, dann ist aber, hier, da brechen die Dämme.
Natürlich, jeder kennt also den Schmerz, wenn man ein Safe-Game verliert oder so, ja, und allein richtig. Den Fortschritt schon verloren hat,
ja. Ja, weil das ist einfach irgendwie ein persönliches Investment. Ich habe mir hier, keine Ahnung, ich habe viel Überredungsarbeit in meine Beziehung geleistet, dass ich so viel Zeit irgendwie investieren darf und jetzt alles, was ich da gemacht habe, ist weg. Also auch wenn das alles virtuelle Gegenstände sind, die künstlich verknappt sind, haben die einfach einen sehr realen Wert für die Leute. Und gerade wenn es dann irgendwie um Sachen geht, so potenziell könntest du die verlieren oder diese Lootboxen haben ja auch immer so ein bisschen dieses, naja, was andere Leute haben, also diese Vanity-Items, die funktionieren, glaube ich, schon ganz gut. Und wenn die besonders irgendwie in Szene gesetzt sind, dann hast du halt irgend und dann haben die halt einen gewissen psychologischen Wert. Ja, also ich bin kein Fan von Lootboxen. Ich verstehe, dass man eine Form der Langzeitmonetarisierung in diesen Spielen braucht. Ich finde es auch nur fair. Ich meine, ich spiele EVE Online, da zahle ich meine Abo-Gebühr. Das ist halt ist was, wo ich sage, okay, ja, ich kriege hier auch mein Entertainment Value raus. Also ich spiele halt irgendwie so und so viel und dann finde ich das nicht falsch, dafür zu bezahlen, weil A, die Leute haben Arbeit, das zu machen und das aufrechtzuerhalten. Und B, ich bin irgendwie ein Erwachsener. Ich kann für wenn ich ins Kino gehe, zahle ich ja auch irgendwie Geld für irgendwie eine halbe Stunde oder eine pro Stunde Entertainment zahle ich, was weiß ich, meine 10 Euro, 19 Euro. Und wenn ich das daheim kriege bei meinem Spiel, dann kann ich das ruhig auch ausgeben. Das ist nicht verwerflich, wenn jemand irgendwie im Monat 100, 200 Euro für so ein Spiel ausgibt. Wenn er das auch wirklich irgendwie an Unterhaltungszeit rausbekommt, dann ist das doch eine feine Sache.
Ja.
Aber
und ich glaube, das wird sich auch wieder drehen. Also wir haben so viel Diskussion darüber in der Branche, auch über Lootboxen und auch verärgerte Spieler, auch wenn es eben viele Spieler und Spielerinnen auch dieses Geld ausgeben. Sonst würde die Industrie das, glaube ich, nicht machen. Also das ist für mich der Beweis, dass es halt einfach funktioniert, dass alle Entwickler momentan an solchen Systemen arbeiten, weil sie halt einfach sehen, was für Geld da reinkommt. Aber ich glaube, der Strom oder dieser Schwung oder dieser Hype, der wird sich auch wieder drehen. Ich glaube, es wird dieses Jahr auch einige Spiele geben, die gezielt so platziert werden, auch vom Marketing, um damit zu werben, bei uns komplett ohne Lootboxen. Ja.
Ja.
Hier Abo-Gebühr statt Lootboxen, geringe Abo-Gebühr, dafür garantiert auf Lebenszeiten keine Lootboxen und solche Mechaniken. Also ich glaube, dass wir das auch sehen werden in allzu naher Zukunft.
Bitte? Und dann gibt es das bedingungslose Grundeinkommen in Spielen.
Ja, genau. Also Indies machen das ja sowieso schon, aber ich meine jetzt schon auch große AAA-Produktionen, die dann wirklich sagen, Bethesda hat zum Beispiel jetzt ja auch schon damit geworben, wir retten den Singleplayer. Ja, es wird nicht nur Multiplayer-Spiele geben, Games as a Service, sondern wir werden weiterhin auch klassische Singleplayer-Experiences bringen. Also das war für mich auch schon so ein Signal, dass dieses Back to the Roots oder Back to the Old Values, dass das durchaus auch ein Marketing-Trend dieses Jahr sein könnte, dass man gezielt damit wirbt, vielleicht Abo-Gebühren statt Lootboxen oder sowas zu haben. Bin gespannt. Ich glaube aber, das Modell ist noch nicht komplett abgeschafft.
Ja. Nee, vor allem, ich glaube, dass da wirklich irgendwie so, also die Marketing- und die Finanzabteilungen von den Firmen, die bei denen sind die Dolleraugen groß. Also ich glaube, man kann damit gerade einfach wirklich sehr viel Geld verdienen. Was man dazu sagen muss, mit einem schlecht designten System wird man nicht so viel Geld verdienen. Also diese Sachen sind schon wirklich gut gebaut und meistens auch in Spielen sehr integriert. Jetzt so ein Backlash, wie es jetzt irgendwie zum Beispiel bei EA gab, für die Star Wars Nummer, Battlefront 2, genau. Da hat man schon auch die Grenzen gesehen. Da war diese Lootbox-Mechanik derart tief in der Progression von dem Spiel verankert, dass die Leute wirklich sauer wurden, weil du halt deine Progression war fast zufällig. Also, und du konntest auch mit viel Geld die komplett überspringen, und das war was den Leuten irgendwie stark missfallen hat, und da waren die dann auch so laut, dass Teile davon gestrichen wurden. Mhm. Wohlgemerkt, Teile davon, ne? Also dieses System ist so auch noch und drin. Auch
temporär erstmal. Also war auch nicht so, dass es komplett abgeschafft ist. Es hieß schon so, wir überarbeiten das System, ja. Es ist nicht ganz raus.
Ja. Und wenn diese Systeme funktionieren, dann sind die in den meisten Fällen sind die auch so, dass man sagt, okay, das ist eigentlich eine faire Variante, diese Sachen so zu machen. Also dementsprechend, wenn es irgendwas ist, was wirklich völlig gegen jeden Sinn und Verstand geht, dann nutzen das die meisten Spieler auch nicht, weil sie dann schon merken, dass sie da irgendwie unfair behandelt werden. Aber so diesen leichten Kick und dieses leichte Überzeugen mit irgendwelchen Glücksspiel-ähnlichen Mechaniken, das ist halt dann trotzdem noch gegeben.
Ja, eben, ich hatte jetzt auch den Shitstorm bei PUBG eher aus der wegen dem Cheaten erfahren und nicht so sehr wegen den Lootbox-Anpassungen. Ja. Also das hat uns jetzt beide mehr interessiert, aber der größere Shitstorm geht eher darum, dass halt ein riesiges Cheat-Problem wohl gerade vorherrscht, mit der Öffnung zu China rüber. Ist jetzt der Ruf nach Ben, alle IPs aus China ist wohl riesengroß. Also manche Foren-Threads im Steam-Forum sind überhäuft mit 500 Seiten lang Ban China IP und so weiter. Ja, also Stop, ja. Regio-Code einbauen, dass China nicht mehr mitspielen darf. Die Rufe sind viel lauter als nach einer Änderung der Lootboxen, weil, wie gesagt, dadurch, dass Vanity ist und so weiter und optional und spielerisch nicht so große Vorteile sind, habe ich auch das Gefühl, dass die Spielerschaft das absolut akzeptiert hat. Mich stört persönlich eben nur diese, dass ich eine Box kriege, die Geld kostet für zufällig erspielte Punkte. Das ist der einzige große Kritikpunkt, den ich daran habe.
Ja. Ja, ich glaube, also in dem Fall ist es auch eine von den softeren Monetarisierungsmodellen. Wie du sagst, ist fast nur Vanity. Also ich habe kein, es greift nicht wirklich ins Spielgeschehen ein, bis auf die Tatsache, dass ich vielleicht mit dem einen Ding besser oder schlechter sichtbar bin. Aber es hat keine.
Aber ich kann dich auch in der Unterhose besiegen, eben. Darum geht's.
Ah ja, okay. Ja, sehr,
sehr. Und ich rede nicht von PUBG. Robin.
Ja, ist doch, hätten wir das auch geklärt. Ja, aber ich glaube, also diese Region-Lock-Sache, die ist natürlich auch interessant. Von der einen Seite, von der technischen Standpunkt, wieso in China so viele Cheater sind. Wieso kriegen die das hin und die anderen nicht? Aber ich glaube, es hat auch so ein bisschen so ein Mentalitätsding. Da ist das Schummeln jetzt nicht so wahnsinnig. Also da ist es jetzt nicht direkt legitim, aber es ist nicht so verwerflich wie bei uns. Also dieses... dass wir da dieses Cheater-Kreuzigen, das passiert dort einfach in der Form nicht. Das haben wir auch gemerkt. Wir haben ja irgendwie unser Spiel veröffentlicht und es ist 2 Sekunden später, ist es irgendwo geknackt in China gelaufen. Das ist halt, die sind dafür bekannt und da wird sich auch so schnell nichts ändern. Den Region Lock kann ich verstehen, wenn man den haben will. Dann sollen die Cheater unter sich bleiben, dann können sie machen, was sie wollen. Die Art und Weise, wie darüber geredet wird, finde ich nicht in Ordnung. Also da ist dann schon echt wieder, weil das auch sehr, sehr, gerade diese Kommentar-Threads wirklich rassistische Anbahnungen haben.
Eben, du kannst ein komplettes Land ausschließen wegen Cheatern. Also in jedem Land gibt es Cheater, das würde ich jetzt eben nicht gezielt auf China so münzen, das ist mir auch zu rassistisch. Ja. Aber es gibt ja Systeme, um Cheater zu erkennen und dann auch Cheater auf Server zusammenzufassen, dass halt Cheater nur unter sich spielen, dass sie halt gar nicht merken, dass sie quasi ausgeschlossen werden. Das finde ich in solchen Spielen dann immer die sympathischste Lösung, weil dann können die Cheater unter sich einfach spielen und dann ist es auch wieder ausgeglichen. Solche, weißt du, so langsam die auf andere Server zu schieben, das finde ich irgendwie die intelligenteste Lösung und ich hoffe, dass sie dann an so einer Situation, an so einer Lösung arbeiten und nicht irgendwie komplett China nur unter sich spielen lassen, weil das ist ja echt nicht der Weisheit letzter Schluss, zu sagen, das komplette Land besteht nur aus Cheatern, das ist ja Quatsch.
Ja, vor allem dann die armen, ehrlichen Leute in China, also das ist dann, also... Das kann es auch nicht sein. Nee, also ich glaube tatsächlich, da geht es mehr um Mechaniken, um Cheaten generell irgendwie das Handwerk zu legen. Das ist nicht einfach, gerade weil die Art und Weise, wie die Leute, also viele Leute reverse-engineeren so Spiele, das ist beeindruckend. Also aus Entwicklerperspektive kann ich nur sagen, ich bin beeindruckt, was die da hinkriegen und wie die diese Sachen aufrollen und mit welchen Tricks und teilweise sogar mit irgendwelchen Hardware-Sachen, die sie da bauen. die in den Spielen bescheißen, das ist schon beeindruckend.
Ja, also, technisch absolut, ja, genau.
Ja. Aus spielerischer Sicht vielleicht nicht ganz so, aber ich finde schon wirklich krass, was da für Geschütze aufgefahren werden, wie tief die in den Code gehen, um irgendwelche Sachen zu machen, oder wie gesagt, auch diese Hardware, diese Kill-Switches oder sowas, finde ich wirklich total abgefahren, dass man sowas macht.
Ich verstehe die Motivation bis heute nicht dahinter, warum man cheaten sollte in einem Multiplayer-Spiel. Also man fühlt sich doch dann einfach schmutzig, oder? Wenn man dann gewinnt und weiß, man hat nicht richtig gewonnen. Aber das ist
Thema. Aber das ist, glaube ich, wie so ein Tag. Ich glaube, da geht es auch einfach so drum, du freust dich drüber, dass andere Leute wütend werden. Also ich glaube, das ist tatsächlich auch irgendwie ein Teil des Spaßes eines Cheaters, ist die Nicht-Cheater zu sehen, wie sie ausflippen.
Das kann sein, ja. Gut. Aber das können wir tatsächlich mal vielleicht in einem küchenpsychologischen Gespräch weiter erörtern, bei einem Bierchen oder bei einem Gin. Dann danke ich dir für diesen Samstagmorgen aufschlussreichen Linus-Talk, lieber Robin. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Vielen Dank für die Einladung.
Wir hören uns eventuell nächste Woche. Müssen wir mal gucken, wie so die News-Lage ist. Spätestens in 2-3 Wochen sind wir hier auch bei Linus wieder zurück. Wir haben uns ein bisschen gelockert, dass wir nicht jede Woche pünktlich am Samstag immer Linus machen. Vielleicht auch mal, wenn sich was Größeres ergibt, auch mal unter der Woche. Aber ihr schaut einfach auf das Wochenmenü, was wir immer am Wochenende dann posten auf Facebook und Twitter. Da seht ihr dann auch, was nächste Woche passiert bei uns bei Insert Moin. Wir hören uns morgen wieder an dieser Stelle. Macht's gut. Bis bald. Tschüss, Robin.
Tschüss.